Aktenzeichen Otto von Habsburg, Kaisersohn, Abgeordneter und glühender Europäer. Eine Sendung von Aldo Parmigiani.
Er war nicht nur der älteste Sohn des letzten Kaisers von Österreich und Ungarn, sondern vor allem mit Leib und Seele Europäer. Otto von Habsburg ist vor 3 Monaten mit 98 Jahren gestorben. Wir bringen ein Interview mit Otto von Habsburg, das er Radio Vatikan anlässlich seines 90. Geburtstages gewährte. Wäre die Geschichte anders verlaufen, verehrte Hörerinnen und Hörer, wäre Dr. Otto von Habsburg heute Kaiser von Österreich und König von Ungarn. Aber die Geschichte kennt das Wort wäre eben nicht. Schon als junger Akademiker vertrat Otto von Habsburg auf vielen politischen Ebenen die Gedanken einer Einigung Europas auf christlicher Grundlage. Erst im Jahre 1961 verzichtete er offiziell auf seine Thronansprüche. Otto von Habsburg war langjähriges Mitglied des Europäischen Parlaments in Brüssel. Herzlich willkommen, Herr Dr. von Habsburg.
Ihr Schicksal ist lebendige Geschichte, europäische Geschichte. Was bedeutet es heute, den Namen Habsburg zu tragen?
Es ist eine Herausforderung an jeden. Schauen Sie, wenn man die Geschichte ein bisschen studiert, hat man gesehen, dass das Haus Habsburg, speziell seine großen, bedeutenden Figuren, tatsächlich etwas in Europa zu sagen gehabt haben. Sie haben eine Linie gehabt, sie haben eine Ideen gehabt. Und da ist es selbstverständlich, dass man das versucht einzubringen, und gleichzeitig aber auch schon diese Ideen auf die moderne Zeit einzustellen. Denn das ist ja unsere Aufgabe.
Als ältester Sohn des letzten Kaisers von Österreich und Königs von Ungarn hätten Sie Anspruch auf Krone des bedeutendsten europäischen Herrscherhauses gehabt. Es kam aus politischen Gründen nicht dazu. Wie kann ein so gravierendes Ereignis innerlich überwunden werden?
Es ist gar nicht schwer. Wenn man die Krone als eine Aufgabe sieht, ich glaube, dass Monarchie und Republiken immer sein werden, dass sie immer wieder wechseln werden, das hängt von der Situation ab. Aber also auf der anderen Seite in meiner Zeit eine andere Aufgabe ist, die wesentlich wichtiger ist, das ist die europäische Einigung herbeizuschaffen. Und zweitens, in diese europäische Einigung einige grundsätzliche Ideen einzubringen. Denn dass dieses Europa, man braucht nur ein bisschen mit unserer Kultur zu tun zu haben, ohne seiner christlichen Substanz nicht existieren kann, ist vollkommen klar.
Wir kommen auf das Europa sicher noch zurück. Gibt es eine Episode in Ihrer Jugend, wo Sie diesen Verzicht besonders gespürt haben?
Eigentlich wenig. Es ist so langsam gegangen. Schauen Sie, meine Eltern haben etwas getan, was bei Ihnen zweifelsohne nicht leicht war und was Sie mit wirklicher innerer Überzeugung getan haben. Sie haben uns Kinder, wir waren ja immer mehrere, förmlich abgeschirmt gegen die Ereignisse. So, ich will Ihnen ein praktisches Beispiel sagen. Das war im Winter 1918, 1919, da waren wir in Eckartshau. Es war schon, die Ereignisse vom November 18 waren vorbei, aber man hat eigentlich noch nicht gewusst, wohin es ist. Es ist eine sehr kritische Zeit gewesen, wir hatten das Land noch nicht verlassen. Und da sind einmal paar Offiziere zu meinem Vater gekommen, der sie auch dann vor mir beim Essen gehabt hat. Und da hat einer von denen unsagbar gegen die Juden anzufangen zu schimpfen, weil ja in der österreichischen Regierung damals eine Mehrheit von Juden war. Und da habe ich das einzige Mal gesehen, wo mein Vater wirklich zornig geworden ist und ihm gesagt hat, er soll davon nicht reden. Denn die Juden seien genauso unsere Leute, unsere Landsleute, wie es die anderen sind. Und das sind solche Sachen, die man dann aufs Leben bewährt.
Ja. Sie haben als bereits 26-Jähriger Österreich im Jahre 1938 beim Anschluss zum entschlossenen Widerstand gegen die Nazis aufgefordert. Auf was war diese Weitsicht gegründet? Ich meine, Sie waren ja auch noch jung.
Schauen Sie, die Weitsicht war, das war keine Weitsicht. Es war einfach die Tatsache, ich habe in meinem Leben immer sehr viel Glück gehabt. Also immer an den interessanten Momenten richtig dort zu sein. Ich habe damals den Vorteil gehabt, dass ich die drei letzten Monate der Weimarer Republik in Berlin miterlebt habe. Ich habe damals an meiner Doktorat gearbeitet, an der Dokumentation an der Berliner Universität. Ich habe mich daneben an die Politik interessiert, habe mit vielen führenden Politikern gesprochen, außer mit Hitler. Der zweimal wollte mit mir sprechen, aber ich habe das abgelehnt, aus dem praktischen Grund, weil ich das Gefühl hatte, dass Hitler mich ja nur vor seinen Karren sparen wird. Aber ich habe meinen Kampf gelesen. Es war zwar sehr schwer, denn es ist in einem scheußlichen Deutsch geschrieben gewesen und ich habe immer, das hat mir schon meine Mutter eingebläut, ein Gefühl für Stil und Sprache gehabt. Und daher war es mir nicht leicht, meinen Kampf zu lesen. Aber mein Kampf hat doch alles gesagt. Ich meine, wenn die Chamberlains und so weiter von damals gelesen hätten, was der Hitler gesagt hat, sie wären nie überrascht gewesen. Es war ja alles gesagt. Und ich habe das erlebt. Ich habe außerdem erlebt in dieser Agonie der Republik, der Weimarer Republik, die Tatsache, dass das, was man heute immer wieder erzählt, dass da also die Republik ermordet worden sei, ein absoluter Unsinn ist. Die Republik hat Selbstmord begangen. Wenn damals das katholische Zentrum und die Sozialdemokraten bereit gewesen wären, die Regierung von General Schleicher zu unterstützen, wäre Hitler niemals an die Macht gekommen.
Wenn man Ihre Biografie liest, und ich habe sie gelesen mit großem Interesse, dann bin ich auch noch auf etwas gestoßen. Sie hielten sich in jenen Jahren, ich spreche jetzt von 1938, in Paris auf und hatten dort Anteil an einer Hilfsaktion, bei der rund 10.000 Juden vor dem Zugriff der Deutschen gerettet werden konnten. Was war die Triebfeder zu dieser für Sie wahrscheinlich lebensgefährlichen Aktion?
Die Triebfeder war ganz einfach, das waren doch meine Landsleute. Meine Landsleute haben ein Recht dafür, dass ich als Sohn des Kaisers beziehungsweise als Sohn des Königs in Ungarn, mich für ihre Interessen voll und ganz einsetze. Das war so selbstverständlich, weil das hat für mich überhaupt keinen Zweifel, es hat auch kein Problem da diesbezüglich gegeben. Diese Leute mussten gerettet werden, denn man hat genau gewusst, was ihnen passieren wird. Das ist überhaupt, möchte ich das noch einmal sagen, viele Sachen werden mir als Verdienst angerechnet, die gar kein Verdienst sind, sondern die aus der Tatsache gekommen sind, dass ich immer wieder das Glück gehabt habe, dort zu sein, wo es notwendig war.
Sie waren einer jener Politiker, Herr Dr. von Habsburg, die relativ früh auch das Ende des Kommunismus vorhergesagt haben und damit wiederum politische Weitsicht bewiesen haben. Hat Europa diese Chance, die ihm eigentlich unverhofft in den Schoß gefallen war, bis jetzt richtig genutzt?
Leider nicht. Schauen Sie, das ist es genau. Sie haben aber auch schon auf den Grund hingewiesen. Die Chance ist ihm unverhofft gekommen. Schauen Sie, es hat einen Mann gegeben, der da entscheidend gewesen ist. Das war Ronald Reagan. Ich habe mit Ronald Reagan gesprochen, lange bevor er Präsident geworden ist. Er war Gouverneur von Kalifornien. Wir haben damals gesprochen über Russland. Damals hat er mir schon gesagt, Russland ist tot. Durch den Kommunismus. Es weiß es nur noch nicht. Unsere ganze Aufgabe wird sein, es zu zwingen, noch eine letzte Anstrengung zu machen, dann fällt es um. Und das ist genau eingetreten. Darum sein ganzer von allen Idioten hier in Europa kritisierter Kampf der Sterne gewesen. Der war das einzige Mal, wo ein Rüstungsprogramm zum Frieden und nicht zum Krieg geführt hat. Und außerdem dürfen wir halt etwas Zweites nicht vergessen. Wir haben einen Heiligen Vater gehabt. Er hat ja bei uns weitgehend unterschätzt die Bedeutung der Wahl des Heiligen Vaters in seinem Wirken auf die Kommunisten, auf die Länder, die unter dem Kommunismus geherrscht haben. Denn das ist denen wie ein Donnerschlag gewesen. Erst einmal ein Slave auf dem Thron Petri. Zweitens ein Mann, der unter ihnen gelebt hat, der sie gekannt hat, der daher vor ihnen nicht die Angst gehabt hat, die die Wissen Westlichen gehabt haben.
Welche Note würden Sie in diesem Zusammenhang Michail Gorbatschow geben?
Also ich bin nicht für ihn. Ich bin nicht für ihn aus einem Grund. Der Mann ist irgendwo ehrlich. Er ist Kommunist heute, genauso wie er es war. Er ist hochintelligent. Das ist eine Tatsache. Dafür kann man ihn achten, dass er intelligent ist, aber er hat auch alles gemacht, um den Kommunismus zu retten. Er war nur intelligent genug. Bitte, wenn das in Zeiten von Brezhnev geschehen wäre, wäre natürlich eine größere Schießerei ausgebrochen. Das wäre aber am Schluss, der Leidtragende wäre sein eigenes Land gewesen. Währenddem dadurch, dass er es verstanden hat, zeitgerecht nachzugeben, und außerdem, dass er dann die Partnerschaft mit Kohl gefunden hat, der ein ganz unterschätzter, ein sehr großer Mann war, der ja der Dritte im Bund ist sozusagen, Reagan, der Heilige Vater und Kohl, das waren die drei Leute, die uns die Freiheit gebracht haben.
Sie haben politische Ziele und Bestrebungen mit Leidenschaft auf die Einigung Europas gesetzt. Ich meine, ist ein Teil Ihres Traumes schon in Erfüllung gegangen?
Schauen Sie, dass ein Teil meines Traumes noch in der Zukunft liegt, ist vollkommen klar. Ich werde es nicht mehr sehen. Aber die Erweiterung kommt. Die Erweiterung wird lebenswichtig sein. Wir werden unbedingt diese Europäische Union zu einer großen europäischen Friedensmacht machen. Wir kommen in ein Zeitalter der Supermächte. Und in den Supermächten hat Europa eine ganz große Rolle, wenn es auf dieser Höhe dieser Rolle ist. Bitte, ich werde es nicht mehr sehen. Und die meisten Leute, die heute leben, werden es nicht mehr sehen. Schauen Sie, man hat auch die Vereinigten Staaten zu schaffen 200 Jahre gebraucht. Europa muss wachsen wie ein Baum, darf nicht hergestellt werden wie ein amerikanischer Wolkenkratzer.
Ebenso haben Sie ein christlich geprägtes Europa, Herr Dr. von Habsburg, zu Ihrem Jungteam gemacht, erhoben. Wie sehen Sie die Chance des Christentums heute? Wird es seine kulturprägende Kraft von einst wieder ins Spiel setzen können oder wird es an Bedeutung verlieren?
Ich glaube erstens einmal, wir haben alle Chancen, die möglich sind. Wir müssen uns aber einsetzen. Meine Kritik an gewissen offiziellen Seiten des Christentums ist, dass man die Möglichkeiten, die einem geboten werden, nicht voll ausnützt. Wir müssen endlich einmal den Mut haben, offener einzutreten. Schauen Sie, ich möchte da speziell eine Sache sagen, die für mich eine Herzensangelegenheit ist. In der Vergangenheit war es doch selbstverständlich, dass man von Gott gesprochen hat. In den islamischen Ländern, mit denen ich mit Freundschaft verbunden bin, wird immer von Gott gesprochen. Kein Mohammedaner würde sich trauen, eine größere Rede anzufangen, ohne zuerst zu sagen, im Namen Gottes des Allmächtigen und Barmherzigen. Wer bei uns spricht noch davon? Wir müssen wieder davon sprechen. Schauen Sie, alle diese Symbole, schauen Sie, zum Beispiel, wir haben jetzt diese Sache, die Tendenz, zum Beispiel das Angelusläuten einzustellen, auch mit Rücksicht auf den Fremdenverkehr. Dabei ist das Angelusläuten eines der wichtigsten sein. Schauen Sie, ich merke es ja selbst. Wie oft würde ich nicht an den Angelus denken, wenn nicht die Glocke läuten würden? Die Wegkreuze, die müssen uns auch wieder einmal an Gott erinnern. Und die Wegkreuze fallen langsam weg. Wir haben also da diese äußeren Symbole, müssen wir auch wieder endlich einmal größer schreiben. Und wir müssen uns trauen, auch als christliche Politiker, auch in unseren Reden von Gott zu reden. Denn schließlich und endlich ist Gott nicht eine Nebensache, sondern eine Hauptsache.
Sie haben als Abgeordneter, als Politiker und als Publizist jahrzehntelang Botschaften an die Menschen gerichtet. Ja. Welche Botschaft vermitteln Sie heute zu Ihrem 90. Lebensjahr an Sie?
Also als allererste Aufgabe natürlich in der europäischen Politik die Erweiterung. Denn wir dürfen nicht vergessen, je weiter es uns gelingt, die Grenzen der Freiheit nach Osten zu verschieben, desto größer wird die Sicherheit des Mittleren und des Westens sein. Aber ganz abgesehen davon, es ist auch kulturell von entscheidender Bedeutung, dass wir das weiter hinaustragen. Wir müssen wieder einen missionarischen Geist haben und nicht ständig nur zufrieden am Ofen zu sitzen und uns zu wärmen.
Eine allerletzte Frage. Wenn wir uns zum Abschluss gemeinsam in den Spiegel schauen, Herr Dr. von Habsburg, wie sieht sich da Otto von Habsburg selbst?
Sagen wir, ich habe halt in meinem ganzen Leben vielleicht eines, kann ich sagen, ich bin nie von der Linie abgewichen, die ich gehen sollte. Und das ist ein gutes Gefühl, das es einem gibt. Denn man hat eine Pflicht. Man hat eine Pflicht gegenüber Gott, man hat eine Pflicht gegenüber den eigenen Landsleuten. Weil ich denke oftmals, wenn ich jetzt 90 Jahre alt werde, wenn ich zurückblicke, es hat das Ganze einen Sinn gehabt. Und wie wenig Leute haben vielleicht die Chance, das davon zu sagen. Daher kann man nicht Gott genug dankbar sein, dass er einem einen Sinn gegeben hat.
Sie hörten Otto von Habsburg, Kaisersohn, Abgeordneter und glühender Europäer. Eine Sendung von Aldo Parmigiani. Hier ist Radio Vatikan, Laudetur Jesus Christus.